Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. Als gäbe es keine gute zeitgenössische Architektur in Deutschland, wird hierzulande seit Jahren historisch rekonstruiert, was das Zeug hält. In Potsdam haben gegen ein Projekt nun mehr als 100 Intellektuelle einen offenen Brief geschrieben. Wir sprechen gleich drüber und berichten anschließend über eine Ausstellung in München, die zeigt, wie viel souveräner man mit dem Thema nach dem Krieg umgegangen ist. Und um den Rauswurf von nicht-italienischen Museumsdirektoren aus italienischen Museen soll es gleich auch gehen. Erstmal aber nach Salzburg. Dass dort bei den Festspielen in diesem Jahr der Regisseur Burkhard Kosminski das neue Stück von Theresia Walser inszeniert hat, das ist kein Zufall. Beide verbindet eine lange Zusammenarbeit. Seit 2006 hat Kosminski 7 Walser-Stücke zur Uraufführung gebracht, die meisten am Nationaltheater Mannheim. Im vergangenen Jahr ist er nach Stuttgart gewechselt, hat aber, wie viele Theatermenschen im Sommer, trotzdem noch Zeit für gut bezahlte Festspiele. Und so war unter seiner Regie gestern in Salzburg zum ersten Mal das von der dortigen Schauspielchefin Bettina Hering beauftragte neue Walser-Stück »Die Empörten« zu sehen, unter anderem für Karin Fischer.
Es beginnt wie eine Krimi-Groteske, wird zur politischen Farce und implodiert in hochpoetischer Ratlosigkeit. So möchte man Theresia Walsers neues Stück beschreiben. Die Bürgermeisterin von Irbertsheim, Corinna Schad, und ihr Bruder Anton schleppen einen grauen Leichensack in den Rathaussaal. Da drin liegt ihr Halbbruder Moritz, den sie aus der Anatomie gestohlen haben und nun in einer altehrwürdigen Kiste verstecken. Eigentlich aber ist eine Trauerfeier zu organisieren, denn ein Mann ist in der Fußgängerzone in eine Gruppe von Menschen gerast. Es gab einen Toten und 10 Verletzte. Jemand will ihn Allahu Akbar rufen gehört haben. Draußen tobt deshalb der Mob. Außerdem sind bald Wahlen und die rechtspopulistische Herausforderin Elsa Lerchenberg steht bereit, das alles politisch zu instrumentalisieren und das Amt zu übernehmen. Corinna Schad zitiert derweil die Historie.
Alle großen Geister haben eines Tages Dinge getan, die sich nicht sofort erschlossen haben.
Ich bin da hinuntergekrochen, ich, durch diese Scherben, durch diese Totenhalle.
Mir fleckt. Und die Dinge, die lassen sich natürlich, wenn man sie aus so einer Eintagsfliegensicht betrachtet, Anton, da lassen die sich natürlich nicht verstehen, wie denn auch.
Caroline Peters ist perfekt für die Rolle der Bürgermeisterin. Sie ist eine begnadete Komikerin, die Fallhöhe zwischen Wort und Witz in einen Mundwinkel legen kann oder in zusammengekniffene Augen oder in eine unfassbar modulierbare Stimme. Sie ist die erste Bürgermeisterin der Stadt und träumt von Brüssel, bekommt im richtigen Leben aber Drohbriefe, wie André Jung als ein wie aus der Zeit gefallener Gehilfe Pilgrim mit unterwürfigen Gesten, aber sadistischem Zungenschlag ausbreitet.
Also das ist ja immer das Gleiche, so ans Kreuz geschlagene Frösche und eine halbverwiesene Ratte mit dem Namen Schad und ein Dutzend Pakete mit Bürgercode.
Die Atmosphäre ist aufgeheizt, drinnen wie draußen. Vom Bruder in der Kiste wissen nur wir, dass er der vermeintliche Selbstmörder oder Attentäter war, der in die Menge raste. Es gibt Streit um das Kreuz an der Wand oder den Redetext, um Migranten oder Schuhe. Frau Ahmedi, Anke Schubert spielt die Frau des Opfers fabelhaft, wird mit einer Putze verwechselt. Später schimpft sie auf den Balkandreck, mit dem sie zusammenwohnen muss, und liefert eine politische Analyse, die besagt, alles läuft hier falsch. Der tiefschwarze Sprachwitz des Stücks schrammt immer knapp an der Schreck- und Schmerzgrenze entlang. Wie in der Geschichte vom schwarzen Zeigefinger, der in einem Fisch auf dem Esstisch gelandet sein soll. Silke Bodenbender gibt die rechtsnationale Kontrahentin als taffe Blondine mit etwas zu eintönigem Duktus.
Und diejenigen, die nicht im Fischgang enden, die werden alle hier ins Land gekarrt. Und wer am lautesten willkommen schreit, ist unsere Frau Bürgermeisterin. Ganze Häuser stellt die denn hin, diesen Tragödiendarstellern, muslimischen Muttersöhnchen, Körpersachskeulen.
Und so geht es immer weiter mit herrlichen Zuspitzungen wie islamophobe Provinzhyäne oder Abendland-Indianer. Theresia Walser gelingt das fast Unglaubliche, für die Empörungsgesellschaft der Gegenwart noch nicht abgenutzte oder sogar neue Wörter zu erfinden. Einer Gesellschaft, die auch von großer Sprachlosigkeit gekennzeichnet ist, mit einem Zerrbild doch den Spiegel vorzuhalten für eine anspielungsreiche historische Momentaufnahme. Walser bringt hier das um sich greifende Gefühl, ausgeliefert zu sein, entweder denen da oben oder aber den besorgten Bürgern, in eine Form, für die anfangs auch Kreon aus der Antigone von Sophokles Pate stand. Bruder Anton ist jetzt der shakespearsche Narr, der delirierend die Wahrheit sagt, die niemand hören will. Die Leiche in der Kiste ist das profanere Mittel der Groteske, um Aberwitziges in Gang zu setzen. Dass dieser Witz letztlich nicht zündet, hat auch damit zu tun, dass jenseits des Anfangsplots keine Geschichte mehr erzählt wird, dass es jenseits der Sprache kein Charakterfutter gibt. Auch das genial aufspielende Ensemble konnte hier nichts retten. Den Versuch, auch wenn er gescheitert ist, war es wert.
Karin Fischer war für uns im Landestheater Salzburg. Frauenkirche Dresden, Stadtschloss Berlin, Stadtschloss Potsdam, Altstadt Frankfurt, überall in Deutschland konnten die Anhänger einer rekonstruierenden Architektur in den vergangenen Jahren ihre Vorstellungen durchsetzen, mit mehr oder minder großem ästhetischen und städtebaulichen Erfolg. Der verstorbene Generaldirektor der Dresdner Museen, Martin Roth, begrüßte Gäste manchmal ironisch mit »Willkommen im Disneyland Barock«. Neuestes Objekt der Traditionalisten, der Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche. Das ist jenes Gebäude, das in Preußen und im Kaiserreich als Kulisse für militaristisches Selbstverständnis diente und vor dem sich 1933 dann Reichskanzler Hitler und Reichspräsident Hindenburg die Hände geschüttelt haben. Seit 2017 wird die Ruine wieder aufgebaut mit staatlichen und kirchlichen Geldern. Proteste dagegen gibt es schon seit längerem. Neu ist seit heute ein offener Brief von mehr als 100 Menschen aus Kultur, Kirche, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft, die eine Neuausrichtung der Planungen fordern. Unterschrieben haben unter anderem Thomas Demand, Olaf Nikolai, Micha Brumlik, Friedrich Schollemmer, Kaspar König, Tom Königs, Matthias Lilienthal und der Architekturtheoretiker Philipp Oswald. Überschrift des Briefes: Bruch statt Kontinuität. Notwendig ist ein Lernort statt eines Identifikationsortes. Guten Abend, Herr Oswald.
Guten Abend.
Was ist gemeint mit dieser Überschrift Bruch statt Kontinuität?
Ja, dieses Wiederaufbauprojekt, ich glaube, es hat auch eine sehr andere Qualität als die anderen, die Sie kurz genannt haben. Schildert so ein bisschen, dass den Akteuren sich schon bewusst ist, dass es eine schwierige Kirchengeschichte gibt. Aber im Wesentlichen wollen sie doch einen Identifikationsort schaffen für deutsche Nationalgeschichte. Mhm. Und das ist etwas, wo wir uns explizit gegen wenden und denken, das Projekt braucht einige Änderungen.
Das heißt, Sie haben das Gefühl, das ist eine rückwärtsgewandte Initiative.
Ja, es wird halt sozusagen, man versucht, das Deutschsein im Preußentum zu verankern und nun gerade in einer Aspekt des Preußentums, der sehr problematisch ist. Es gibt natürlich auch gute Seiten des Preußens, aber das ist nun wirklich die militaristische, nationalistische und dann auch in der Weimarer Republik wirklich rechtsradikale Dimension des Preußentums, mit dem man wirklich eigentlich nichts zu tun haben will.
Stattdessen, was wünschen Sie und die anderen Unterzeichnerinnen und Unterzeichner sich?
Naja, man kann ja durchaus sagen, okay, man will diesen Ort mehr erinnern und der Turm wird jetzt auch wieder aufgebaut. Das wird nicht mehr zu verhindern sein, aber wenn man das macht, dann muss man sich in eine Distanz zu dem historischen Sachverhalt setzen. Das ist, was wir fordern. Und das symbolisch heißt das Mindeste, man macht nicht den Waffenschmuck, den die historische Kirche hatte. Das Kriegsgerät wurde ja zelebriert. Man hat die Kolonialkriege zum Beispiel dort auch gefeiert, den Völkermord an den Herero und Nama und so weiter. Das heißt, von so einer Geschichte muss man sich absetzen. Und da ist das absolute Minimum, dass man sagt, okay, das Kriegsverherrlichende, das können wir heute nicht mehr so reproduzieren.
Ihre Befürchtungen kommen ja nicht von ungefähr. Beteiligt an den Planungen war unter anderem mal die umstrittene Gruppierung Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel, die einen originalgetreuen Wiederaufbau und eine ideologiefreie Nutzung gefordert hat, damit einen Ort der Versöhnung zum Beispiel ausgeschlossen hat. Nun ist diese Initiative aber ja seit einigen Jahren gar nicht mehr dabei.
Ja, das ist richtig, aber ist nur so halb. Also Herr Klar, der Bundeswehroffizier und Spitze dieser Gruppe war und der als Rechtsradikal auch vom Bundesverteidigungsministerium dann später bezeichnet worden ist, er hat sich verabschiedet aus dem Projekt, aber sein Mitstreiter war lange der Vorsitzende des Fördervereins des Projektes. Und man hat auch damals, als die Kirche es übernommen hat von dieser rechtsradikalen Initiative, man hat nicht sofort den Schnitt gemacht, man hat versucht, verhandelt. Man hat auch gewisse Dinge ist man entgegengekommen. Und das betraf durchaus auch eben halt die bauliche Erscheinung. Und was halt das Bittere ist, ist, dass bis heute steht der von dieser Gruppierung gespendete Kirchen, der Glockenturm, und der hat bis heute rechtsradikale Inschriften. Das glaubt man kaum, aber es ist so. Man sieht ihn nicht so gut, aber es ist halt ein Glockenturm mit rechtsradikalen Widmungen steht dort als Beginn dieses Wiederaufbauprojekts.
Wer sind denn, Herr Oswald, jetzt Ihre Adressaten? Von wem erhoffen Sie noch eine Veränderung?
Naja, das Projekt ist ja nicht, also in der Kirche selber ist es sehr umstritten. Es sind eigentlich kirchliche und politische Eliten, die es vorangetrieben haben. Und es gibt ja, wird es jetzt inzwischen wesentlich aus Steuergeldern finanziert. Und der Adressat ist für uns erstmal die Politik und auch die Bundespolitik, die Landespolitik, die Stadtpolitik. Also Herr Steinmeier als Schirmherr des Projektes und Frau Grütters als Finanzier des Projektes.
Ganz schnell noch zum Schluss. Kommt das nicht alles ein bisschen spät, wenn seit 2 Jahren gebaut wird?
Die Kritik gab es immer. Es ist auch noch nie gar nicht alles klar. Das Kirchenschiff ist noch in der Schwebe. Das ist angestrebt, aber noch nicht gebaut. Der Kirchturm noch nicht ausfinanziert. Ich glaube, es wird nicht das Projekt zu verhindern sein. Das fordern wir ja auch gar nicht. Aber es ist noch sehr offen, was aus diesem Projekt allalong wird.
Der Architekturhistoriker und Theoretiker Philipp Oswald war das zum offenen Brief in Sachen Potsdamer Garnisonkirche. Vielen Dank. Dass die Sache mit dem Wiederaufbau, wenn man ihn denn sinnvoll findet, auch anders ginge, das zeigt zufällig gerade eine Ausstellung in der Architekturgalerie München. Zu sehen sind dort Aufnahmen des Architekturfotografen Klaus Kienold, der Gebäude auf der ganzen Welt fotografiert hat, die berühmtesten Bauten der berühmtesten Baumeister sozusagen. In München wird nun aber eine ganz bewusste Auswahl gezeigt. Es geht um Fotografien von Gebäuden der Architekten Hans Döllgast, Karl-Josef Schattner und Josef Wiedemann. Sie waren Architekten des Wiederaufbaus in Bayern und der sogenannten schöpferischen Wiederherstellung. Sie bekannten sich, statt 1:1 zu rekonstruieren, zum Mut zur Lücke und zur Narbe und zum Bruch. Julian Ignatowitsch hat die Bilder gesehen.
Kunst? Ach was, meint Architekturfotograf Klaus Kienold. Er nennt seine Bilder ein Handwerk und das, was er macht, eine Profession.
Ich will Architektur zeigen, wie sie ist. Also nicht, wie ich sie empfinde, ich will sie ja nur vermitteln. Der Betrachter des Fotos soll sie so sehen, wie er sie sehen würde, wenn er am Ort war.
Dezidiert nüchtern sind Kienolds Fotografien in Schwarz und Weiß. Er selbst tritt hinter ihnen zurück und macht Platz für sein Motiv.
Intention ist, so neutral zu fotografieren wie möglich. Das Gebäude sprechen zu lassen, also den Architekten durch sein Gebäude oder mit seinem Gebäude sprechen zu lassen.
Jetzt in München also die Architekten Hans Döllgast und dessen Schüler Karl-Josef Schattner und Josef Wiedemann, die nach dem Zweiten Weltkrieg wichtige und schwer zerstörte Gebäude in Bayern wieder aufgebaut haben. Im Sinne der schöpferischen Wiederherstellung. Ein Konzept Döllgasts, nach dem der Bau nicht 1:1 rekonstruiert, sondern stellenweise mit seinen Veränderungen und neuen Eigenschaften reinterpretiert wurde. Zum Beispiel die Basilika St. Bonifaz in München mit ihrer von außen an der Fassade klar sichtbaren Nahtstelle von Alt und Neu. Oder die Allerheiligen Hofkirche mit ihrem schlichten, kostengünstigen Holzdach. Die Kriegswunden sollten erhalten bleiben.
Hier hat man eben gesagt, wir reparieren das, was sein muss, und das andere lassen wir, und die Geschichte soll ablesbar bleiben.
Kienold hat die Gebäude in den 1980er Jahren fotografiert, war von ihnen so fasziniert, dass er, der Auftragsfotograf, der Architektur studiert hatte, sie ohne Auftrag ablichtete. Sie stehen quasi am Anfang seiner künstlerischen Tätigkeit, die er aber nicht so nennen will. Kurz später wurde Kienold vom Galeristen Rudolf Kicken entdeckt.
Das war reiner Zufall, der kam bei mir vorbei und wollte was abgeben für Nachbarn. Und da hat er die Bilder am Boden gesehen und hatte sofort einen Termin für eine Ausstellung gehabt. Dann habe ich erst erfahren, dass er für Fotografie der größte Händler in Deutschland und eigentlich auch in Europa war.
Es folgten bundesweite Ausstellungen und internationale Verkäufe. So naiv wie Kienold in der Kunstwelt ankam, brachte er sich in seiner Studienzeit auch den Umgang mit der Kamera bei. Seine Fotos erinnern in ihrer Ruhe und Nüchternheit an jene der neuen Sachlichkeit, an Albert Renger-Patsch oder Bernd und Hilla Becher. Sie bedienen sich auch deren Mittel, ausschließlich natürliche Lichtquellen, ein für jedermann gegebener Standpunkt. Diese Parallele sei jedoch nicht das Resultat fototheoretischer Lektüre, sondern ganz einfach dem geschulten Blick geschuldet, meint Kuratorin und Galeristin Nicola Borgmann.
Also ich glaube sehr, dass tatsächlich der Blick von Klaus Kienold einer ist, der von seiner Ausbildung als Architekt kommt. dass er eigentlich in den frühen Jahren gar nicht so sehr wusste, was so um ihn herum fotografiert wurde noch, weil die Orientierung lag ja zunächst in der Architektur.
Kienholz vielleicht bekanntestes Foto zeigt den Treppenaufgang in der Alten Pinakothek München. Dieser schmale, steil hinauflaufende Stiegenflur, der so hoch ist, dass er fast keine Decke zu besitzen scheint und an dessen Ende sich die Ausstellungsräume befinden. Aufgenommen 1981, veröffentlicht in Zeitungen, Magazinen und Bildbänden, auch heute noch.
Das ist das einzige Bild, was ich heute noch so machen könnte,
sagt Fotograf Kienholz und zeigt auf weitere Fotos der Alten Pinakothek, einer seiner Lieblingsbauten.
Die könnte man heute alle nicht mehr machen, weil, obwohl es unter Denkmalschutz steht, natürlich die Sachen immer saniert werden und in meinen Augen eben nicht sensibel genug. Also es wird mehr gemacht, als unbedingt notwendig ist und auch eben nicht entsprechend den Vorgaben.
Auch der im 19. Jahrhundert von Leo von Klenze entworfene Museumsbau wurde nach dem Krieg vom Architekten Hans Döllgast als Mahnmal wieder aufgebaut. Er ließ zum Beispiel absichtlich Einschusslöcher an der Fassade oder setzte das Treppenhaus als sogenannten Bombentrichter erkennbar vom Rest ab. In den letzten Jahrzehnten hat die Stadt bei Sanierungsarbeiten diesen Prinzipien entgegengewirkt. Löcher wurden zugemauert, Fenster sonnenverglast und Blechabdeckungen durchgezogen, wo sie zuvor bewusst weggelassen worden waren. Ähnliches beobachtet Kienholz bei der von Josef Wiedemann wieder aufgebauten Glyptothek am Königsplatz. Seine Bilder dokumentieren und kritisieren den Prozess und geben dem teils vergessenen Anliegen der verstorbenen Architekten damit eine Stimme.
Julian Ignatowitsch berichtete aus München. In den italienischen Museen findet gerade das große Stühlerücken statt. Und seltsamerweise sind fast alle Betroffenen keine Italiener. Jüngster Fall, die Direktorin der Galleria dell'Accademia in Florenz, Cecilie Holberg, wurde vergangene Woche per Telefonanruf entlassen. Der Direktor des Herzogspalastmuseums in Mantua, Peter Assmann, wechselt nach Innsbruck und sagte, er sehe in Italien, Zitat, Parallelen zur Machtergreifung der Faschisten vor dem Zweiten Weltkrieg. Von der Museumsreform 2015, die den italienischen Häusern mehr Freiheiten und Modernisierung ermöglichen sollte, sei nicht mehr viel übrig. Damals wurde auch ein Deutscher Direktor der Uffizien in Florenz, Eike Schmidt. Seinem Haus wird die Akademiegalerie ohne Direktorin nun organisatorisch zugeordnet. Bevor wir über die politischen Gründe der neuen italienischen Museumspolitik gesprochen haben, habe ich Eike Schmidt mal erst gefragt, wie sinnvoll denn konkret die Neuordnung seines eigenen Hauses ist.
Naja, die Accademia war von 1882 an bis 2016 Teil des gleichen Museumssystems wie die Uffizien. Also im Grunde ist es eine Rückkehr zum Alten. Da haben damals noch weitere Museen dazugehört, wie etwa der Bargello, die jetzt ihren Einzelstatus behalten. Das ist aber eher zu sehen als eine teilweise Rückkehr zum Alten. Das war auch eine der Triebfedern der neuen Reform, die im Grunde genommen nicht richtig als Museumsreform, sondern als Ministeriumsreform zu bezeichnen wäre. Denn es geht in den 120 Seiten dieses Reformpapiers nur zu einem ganz kleinen Teil um Museen. Überwiegend geht es tatsächlich um eine Zentralisierung der administrativen Struktur des Ministeriums selbst. Und davon sind auch die Museen betroffen, aber es sind eben auch sehr viele andere Teile des Ministeriums betroffen, etwa die Denkmalpflegebehörden, die Ausfuhrgenehmigungsbehörde, die eigentlich einen neuen Status bekommt, und verschiedene andere Behörden, die dem Kulturministerium zugehören.
Herr Schmidt, Ihr Kollege Peter Assmann, Direktor des Herzogspalasts in Mantua, ist nicht so zurückhaltend gewesen. Er hat in einem Interview mit dem Spiegel Ende vergangener Woche ganz deutlich gesagt, da stecken politische Gründe hinter, dass da jetzt auch Personalien verändert werden. Sehen Sie das auch so? Hat sich was geändert in der italienischen Kulturpolitik in den letzten Jahren?
Nun ja, die jetzige Regierung ist ja auch gerade in einer schweren Krise und wird möglicherweise morgen zerbrechen und durch eine andere ersetzt werden. Möglicherweise, selbstverständlich, hat sich in den 14 Monaten der gelb-grünen Regierung, die Italien hatte, der Koalition zwischen Lega und den Fünf Sternen, etwas geändert im Vergleich zur vorangehenden sozialdemokratischen Regierung. Was aber ganz deutlich ist, ist, dass die Lega, die eigentlich eine sehr volkstümliche Mitte-Rechts-Partei war, über Jahrzehnte hinweg eine sehr bodenständige Partei, etwa der CSU vergleichbar, die also nun in den letzten Jahren, seitdem sie auf nationaler Ebene ausgeweitet wurde, also deutlicher einen Rechtsstrahl bekommen hat, vor allem von der Parteispitze. Und umgekehrt die Fünf-Sterne-Bewegung, eine Anti-Establishment-Partei, die vor allem von der linken Seite her kommt, die haben ganz eindeutig kein einheitliches Programm. Da wird sehr viel gekämpft und mal gewinnt die eine Seite, mal die andere. Es ist wirklich eine Koalition von einer stark rechts und einer stark links ausgerichteten Partei noch oder bald auch gewesen vermutlich. Und da steckt also nicht etwa eine klare Gleichschaltungsstrategie dahinter, wie Peter Aßmann das vermutet. Meines Erachtens handelt es sich vielmehr um den Kampf dieser beiden Parteien, der auch auf der kulturellen Ebene ausgetragen wird. So steht zum Beispiel die Lega sehr stark für eine Autonomie der einzelnen Regionen und damit natürlich auch der Kulturpolitik der einzelnen Regionen. Und im Gegenzug haben die Fünf Sterne da gerade die Zentralisierung gestärkt. Das steckt auch sehr stark in dieser Reform drinnen.
Haben Sie das in Ihrer Arbeit jemals konkret gemerkt? Sind Sie beeinflusst worden?
Naja, in Italien ist die Kunst viel politischer als anderswo. Da versuchen sich Politiker viel stärker einzumischen. Das war früher genauso, wie das heute ist. Manchmal kommen sie weiter, manchmal kommen sie nicht so weit. Generell muss ich sagen, dadurch, dass wir tatsächlich die Teilautonomie erhalten haben als Museen 2016, sind wir zum Glück viel, viel unabhängiger, als das die Museen vorher waren und vermutlich auch als das, was die Museen in der Zukunft wieder sein werden, wenn sie wieder stärker ans politische Gängelband genommen werden.
Sagt der Direktor der Uffizien in Florenz, Eike Schmidt. Er wechselt übrigens im November ans Kunsthistorische Museum in Wien und das nicht aus politischen Gründen. Doris Schäfer-Noske steht neben mir, sie hat die Kulturmeldungen in der Hand und da geht es unter anderem um das Programm zu 30 Jahre Mauerfall, das heute vorgestellt wurde.
Ja, und zwar will sich da Berlin als Geschichtswerkstatt unter freiem Himmel präsentieren. An historischen Orten wie dem Brandenburger Tor, dem Alexanderplatz oder der früheren Stasi-Zentrale sind Installationen, Hörstationen und Ausstellungen geplant. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller hat bei der Vorstellung den damaligen Freiheitswillen von Ostdeutschen gewürdigt. Dieser könne Mut und Kraft geben für heutige Auseinandersetzungen, sagte er. Auch die DDR-Bürgerrechtlerin und frühere Stasi-Beauftragte Marianne Birtler stellte eine Verbindung zu heute her.
Es machen sich ja gerade in der Gegenwart politische Kräfte, bemühen sich ja sozusagen, die Revolution von 89 für ihre politischen Ziele zu instrumentalisieren. Und vor dem Hintergrund ist es nochmal wichtig zu sagen, dass wir für ein offenes Land mit freien Menschen auf die Straße gegangen sind, für Freizügigkeit, für Demokratie, für Freiheit. Und wer hinter diesen Zielen nicht steht, kann sich heute nicht oder sollte sich heute nicht auf 89 berufen.
Auch in Hongkong gehen Menschen für Demokratie und Freiheit auf die Straße. Und bei dieser Protestbewegung haben Künstlerinnen und Künstler von Anfang an eine wichtige Rolle gespielt. Nach Ansicht der Leiterin des Goethe-Instituts in Hongkong, Almut Meyer-Zollitsch, ist nämlich gerade ihnen sehr bewusst, was auf dem Spiel steht, wenn Hongkong seine letzten Freiheiten verlieren würde und die Kultur unter das Diktat der Partei kommen würde. Derzeit seien Filmemacher rund um die Uhr mit den Demonstranten unterwegs, auch um die gestiegene Polizeigewalt zu dokumentieren. Und als Beispiel für die Vielfalt der künstlerischen Proteste nannte Meyer-Zollitsch die sogenannten Lennon Walls.
Also nach John Lennon sind diese Wände benannt, die Wände von Fußgängerbrücken, U-Bahn-Unterführungen oder einfach von öffentlichen Gebäuden sind und mit Hunderttausenden von bunten Post-its bedeckt, die Parolen, Wünsche, Hoffnungen, aber auch Zeitungsausschnitte, Zeichnungen, Fotos von Bürgerinnen und Bürgern enthalten, die wirklich so eine Art Gedächtnis der Bürgerbewegung darstellen.
Das Goethe-Institut selbst reagiert auf die aktuelle Situation mit einer Gesprächsreihe über die Zivilgesellschaft und die Künste.
Auch das war Kultur heute, aber längst noch nicht alles, was der Deutschlandfunk zu bieten hat. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit den Informationen am Abend. Mietpreisbremse, Feindeslisten und Brexit-Engpässe. Das sind dann drei Themen bei Martin Zagatta. Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Danke fürs Zu- und Weiterhören.